Es ist Samstag, der 23. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der, ja, im Grunde genommen schon Weihnachtswochenendbeilage, und wir blicken ein bisschen auf das, was uns noch so auf der Seele liegt, was ist noch in der Popkultur, im Feuilleton zu besprechen, was ist noch der Wahnsinn, der uns auf keinen Fall durchrutschen darf, so zum Ende des Jahres, kurz vor der Weihnachtspause. Und ich freue mich sehr, dass er noch einmal zu Gast ist, der Mann, der uns das ganze Jahr über begleitet, meistens, weil er aus Krisen Regionen berichtet. Jetzt ist er in einer, die man als solche, glaube ich, nicht bezeichnen kann, sondern er ist in der Heimat in Aurich. Paul Ronsheimer ist da. Herzlich willkommen.
Hallo Micky, grüß dich. Freue mich sehr.
Und wieder einmal große Überraschung bei den Eltern, dass der Junge heil nach Hause gekommen ist, oder?
Ja, sie haben noch ein bisschen gebangt, weil ich gestern noch auf der Autostrecke zwischen Kiew, Lviv und dann irgendwie weiter Richtung Frankfurt und dann nach Bremen, und dann war hier auch noch Sturm.
Ja.
Also fast hätte mich hier noch meinen Reporterjob ereilt, aber bei dir in Hamburg, habe ich ja gehört, klingt es ein bisschen, was die Sirenen angeht, wie in Kiew heute.
Es ist tatsächlich so, genau. Ich war auf dem Weg ins Barberhaus und da ging dann plötzlich die Sirene an und ich dachte, was ist denn nun los? Jetzt muss man dazu sagen, und das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, wie gut es uns geht, du hörst eine Sirene und du denkst einfach auch beim dritten und vierten nie an was Böses. Ja, dass du also nie das Gefühl hast, oh Gott, das ist jetzt Raketen- oder Bombenalarm oder was weiß ich. Das zeugt ja davon, dass wir offenkundig eine tiefe innere Sicherheit empfinden. Es war in dem Falle dann nur eine Art Sturmentwarnung für eine Minute. Aber du hast schon ganz ja, es wäre natürlich tragisch. Also du bist auf dem Weg nach Hause und irgendwann schreibt man so eine SMS, hast du mitbekommen, den Ronsheimer hat's erwischt, auf dem Weg nach Kiel. Und du sagst, nee, du meinst nicht, Kiew. Nein, Kiel.
Kiel ist ja nicht aus Friesland. Das wäre dann, wenn dann ja, Leer oder
ja,
Norden, Aurich.
Ne? Norden. Ja, Leer oder schon, Aurich. Schon. Ja, schon. Aber dem hat es ein Straßenschild einfach in eine Karre reingeweht oder so. Oder eine Kuh ist eben in die Windschutzscheibe geflogen. So irgendwie auch eine bittere Vor- Ich habe ja auch schon gedacht, wie bitter das gewesen wäre, gerade ich als staatlich anerkannter Musical-Hasser, wenn ich ausgerechnet im Stage-Theater an der Elbe am gestrigen Tag einfach, wenn es mich da erwischt hätte. Und man sagte, wie ist er denn ums Leben gekommen? Du, der war bei König der Löwen und da ist er ertrunken, ja, im Theatersaal.
Ja,
wäre irgendwie auch nicht, ja.
Man weiß nie, ja, ich habe auch, also tatsächlich ist das Wetter so schlecht hier, ich weiß gar nicht, meine Freunde haben schon erzählt, die Weihnachtsmärkte wurden hier teilweise geräumt, und in Ostfriesland und Aurich und so ist ja ohnehin schwierig geworden, auch in den letzten Jahren die alten Stammkneipen wiederzufinden, weil die alle dicht gemacht haben.
Ja, stimmt.
Von daher muss ich mich nachher vielleicht nochmal auf die Suche machen, aber ich bin auch noch ein bisschen müde von den letzten Tagen aus den Krisengebieten.
Ja, da muss man wirklich aufpassen. Da stürmt es ja wirklich ganz heftig, auch in Nordrhein-Westfalen und so. Nicht, dass Friedrich Merz noch von seiner eigenen Tanne gepfählt wird. Ne? Also das wäre ja nun wirklich das Letzte, was wir wollen.
Also ich finde es wirklich schade, dass es niemand gab, der ihn jetzt tatsächlich beim Tannenkauf begleitet hat. Weil das wäre für mich schon eine Geschichte gewesen, entweder RTL Explosiv, Bunte oder auch Bild. Man wäre jetzt gerne.
Eine NTV-Reporterin war doch mit ihm irgendwie vor ein paar Tagen. War mit ihm im Sauerland. Das ist die, nehme ich, diese Tanne, die gefällt mir. Doch, da war eine.
Gab's auch von NTV. Ah, toll, okay. Gab es auch das Bild, wie er dann so wirklich selbst den Tannenbaum geschleppt hat und zusammen mit seiner Frau ihn aufgestellt hat und so? Also eine richtige Klasse. 90er Jahre Home-Story, sag ich mal.
Ja, ich glaube, die Story endete da schon bei dem Weihnachtsbaumverkäufer. Der großartige Roman Wagner, der nun anerkannt lustigste Mann des Internets, er hatte dann einfach das Bild von Merz genommen in seinem komischen Flieger da, weil ist das eine Piper oder ich weiß es gar nicht, und einfach den Baum obendrauf geschnallt, so wie dieses legendäre Bild von Keanu Reeves mit dem Porsche und dem Tannenbaum obendrauf, gab es dann das Bild von Friedrich Merz mit dem Flieger, wo der Baum oben drauf geschnallt ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Aber trotzdem ist das der Unterschied zwischen 2023 und 1993, wenn man da mal so ein bisschen durchblättert durch die alten bunte Magazine, wie sich damals die Politiker geöffnet haben. Also Das war was ganz anderes.
Ja, du meinst jetzt sowas wie Sharping beispielsweise.
Ja,
ne?
Naja, aber auch so wirklich jetzt so, ich würde jetzt gerne wissen, wie sieht es denn aus tatsächlich bei Friedrich Merz jetzt, Heiligabend zu Hause, wie sieht der Baum aus, ist der Leitkultur entsprechend groß oder klein oder wie sitzen die da, was für Pullover haben die an, also Helmut Kohl hat sich ja mit seiner ganzen Familie gezeigt damals, ne? Man hat gesehen, wie sie gekleidet waren, also für die Politiker ist wahrscheinlich gut, dass die Zeiten vorbei sind.
Na, ich glaube, ja, das ist einerseits richtig. Andererseits, ich glaube, dass diese Art der inszenierten Gemütlichkeit und natürlich dann auch so ein bisschen der Show-Konservatismus, ich glaube, Friedrich Merz zündet im nächsten Jahr nochmal den Turbo. Also wenn es Richtung Bundestagswahlen geht, da ist noch einiges zu holen.
Naja,
also ich glaube, das wird alles im nächsten Jahr passieren.
32%,
ja,
da darf
absolut,
man sich nicht...
Absolut.
Also, muss man schon sagen.
Das ist schon okay. Also ich sehe da derzeit auch noch kein wirklich stichhaltiges Argument, warum er nicht Kanzlerkandidat werden sollte jetzt, also im Sinne dessen, was man an Umfrageergebnissen hat. Ich glaube aber, dass das alles noch kommt. Also so Friedrich Merz beim Kürbisschnitzen kurz vor Halloween, Friedrich Merz mit dem Osterfeuer. Ich weiß nicht, wen, ob er da auch jemand opfern will oder ob es einfach bei dem reinen Feuer bleibt. Und dann natürlich Weihnachten. Wenn die Bundestagswahl 2025 stattfindet, dann gibt es ja noch ein Weihnachten dazwischen. Es sei denn natürlich, und die Kritik, die werde ich dir natürlich auch im Laufe dieser Folge nicht ersparen, sei denn, dass die, jetzt pass auf, jetzt kommt schon das K-Wort, die Kampagne der Bild-Zeitung verfängt und es doch noch Neuwahlen 2024 gibt. Dann muss Friedrich Merz jetzt aber sich beeilen mit der Homestory vor Weihnachten, vor der Bundestagswahl.
Aber Friedrich Merz hat ja, muss man tatsächlich sagen, wenn man so ein bisschen zurückschaut, auch auf das Jahr, einfach lange nichts mehr falsch gemacht. Und das reicht ja auch so ein bisschen. Also er hat
Der eine sagt so, ne, der andere sagt so.
Aber
also falsch machen ist ja relativ.
Naja, ich meine jetzt einfach so ein schwerer Interviewunfall. Also der letzte war, glaube ich, im Oktober. Das sind ja jetzt schon fast 2 Monate. Aha. Das ist in der Friedrich-Merz-Skala schon ziemlich lange. Also er dann wahrscheinlich würde er das mit den, da ging es um die Zähne damals, das würde er wahrscheinlich nicht mal als Unfall bewerten, sondern sozusagen als etwas, was einzählt auf konservative Kreise oder konservative Wähler. Auf der anderen Seite gab es ja, also bevor er es wurde und dann als er es war, tatsächlich so ein paar Riesenpatzer und die kommen nicht mehr so richtig vor. Das muss man schon mal anerkennen.
Ja, das stimmt. Also ist ja auch in der Tat immer relativ und immer die Frage, wer beurteilt das? Ob jetzt Klempner schon das Schimpfwort ist, da wäre ich jetzt auch echt wirklich vorsichtig mit. Das CDU-Grundsatzprogramm, da kann man sicherlich auch nochmal en Detail drüber reden, aber das war in der Tat ja kein klassischer Interviewunfall, sondern alles so gewollt. Wir kommen da gleich nochmal drauf, aber jetzt, ich will ja in der Wochenendbeilage auch gar nicht allzu tief in die Politik absteigen, aber komm, jetzt erstmal das hier, das ist ja viel wichtiger.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Auch Katzen können Stöckchen holen. Das ist doch mal eine Meldung. Das ist doch toll. Die Verhaltensbiologie vermeldet das, also beziehungsweise die Tagesschau. Stöckchen holen ist eine Fähigkeit, die man gewöhnlich Hunden zuschreibt. Doch auch Katzen können apportieren, zeigt eine Studie. Katzen müssen das nicht einmal lernen. Sie können es einfach. Typisch Katzen, die können sowas natürlich gleich. Und es wurde beobachtet, unter anderem in einem YouTube-Video, da hat eine Frau für ihre Katze mit einer Spielzeugpistole einen Pfeil unter das Sofa geschossen und die Katze ist zu dem Pfeil gelaufen, nimmt ihn ins Maul und lässt ihn neben ihrem Frauchen fallen, schaut sie erwartungsvoll an. Und daraus, nicht nur daraus, leitet man ab, Katzen können apportieren und wollen spielen. Was überraschend ist, weil Katzen ist es ja eigentlich immer irgendwie scheißegal, wer unter ihnen Herrchen ist oder Frauchen.
Ich habe eine ganz schlimme Katzenallergie, eine Katzenhaarallergie, deswegen kann ich mit Katzen so gar nichts anfangen, aber mit Hunden total.
Ja.
Es muss natürlich jetzt die Katzengeschichte wahrscheinlich neu geschrieben werden, ne?
Ich denke.
Die waren immer so die Langweilkatzen, die dann irgendwie so einmal auf Fenstersims und dann kamen sie irgendwie unters Sofa und aufs Bett und hier und da und überall waren die Haare. Also vielleicht hat man die Katzen einfach unterschätzt und jetzt müssen sie gedrillt werden. Nur was ich ein bisschen seltsam an der Meldung finde, ist der Pfeil. Also was macht man mit einem Pfeil?
Ja, das ist ja wahrscheinlich so eine Nerf-Pistole, ne? Schätze mal mit diesen Gummigeschossen, die man da diese Gummipfeile oder Schaumstoffpfeile oder so. Und als das Ding einfach unter die Couch geschossen und dann, ja, die Katze wollte halt einfach irgendwas apportieren, ne? Aber also was passiert dann als nächstes? Also wenn Katzen demnächst dann noch so hundeähnliches Verhalten annehmen, dann hast du demnächst dann irgendwie so zwei Zuhälter oder so Pumper aus dem McFit, die jeweils mit so zwei Katzen an der Leine so durchs Viertel gehen. Das ist doch einfach eine geile Vorstellung,
das
oder?
Ist eine wirklich geile Vorstellung. Das würde auch die ganze Sonnenallee verändern, glaube ich, ja, bei uns in Berlin.
Oh Gott. Die Schlagzeile des Tages.
Das Lehrerzimmer und Wim Wenders in Oscar-Vorrunde, das berichtet die Zeit. Mit Das Lehrerzimmer hat es ein deutscher Film in die Vorauswahl der internationalen Oscars geschafft. Wim Wenders tritt mit Perfect Days für Japan an. Also da soll aber Wim Wenders jetzt mal erst gar nicht mit anfangen. Also nachdem Christoph Waltz, der deutsche Christoph Waltz für Österreich schon zweimal den Oscar als bester Hauptdarsteller geholt hat, da fühlte ich mich schon betrogen, wenn jetzt Wim Wenders da plötzlich
und
auch noch für Japan...
Florian Henkel von Donnersmarck, ne?
So, aber der ja als Deutscher, genau. Ne? Der ja als Deutscher. So, aber Christoph Waltz hat ja gesagt, ne Freunde, ich habe den Oscar hier als Österreicher gewonnen, wo man sagt, so haben wir ja nun nicht gewettet. Nazi spielen, aber dann hier für Österreich oder was. Also das ist ja das Allerletzte. So, und jetzt Wim Wenders und halt eben auch Das Lehrerzimmer. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, der aber extrem gut sein soll. Wiederum Perfect Days von Wim Wenders habe ich schon gesehen. Über einen japanischen Toilettenmann. Ein Film voller Poesie und Schönheit.
Und ich finde tatsächlich, ich meine, es gibt ja nichts Deutscheres als Das Lehrerzimmer. Mhm. Deswegen ist es ja wirklich schade, wenn er das nicht für Deutschland entgegennehmen könnte. Aber ich habe ihn gehört in einem Podcast diese Woche oder letzte Woche, glaube ich, im Hotel Matze und fand, dass er wahnsinnig sympathisch, lustig, reif und wahnsinnig interessant rüberkam. Ich hatte Wim Wenders ein bisschen vergessen in den letzten Jahren, muss ich gestehen, weil er auch in der Öffentlichkeit nicht so viel auftritt. Aber ich finde, er muss viel mehr in den Debatten auftreten. Wahnsinnig klug, was er so formuliert.
Tatsache, eine Sache sei nur kurz angemerkt, der Film Das Lehrerzimmer ist nicht von Wenders, sondern der ist von Ilka Çatak. Nur, dass wir ihm da nicht die falschen Lorbeeren zustecken. Perfect Days ist von Wim Wenders. Aber zurück zu Wim Wenders selbst. Den habe ich im Kölner Treff kennengelernt und fand den auch wahnsinnig angenehm, sehr humorvoll, sehr sympathisch. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich dachte auch irgendwie, das ist vielleicht auch schon so ein Zeichen von entweder Reife oder Frühvergreisung bei mir, dass ich plötzlich anfange, Wim Wenders-Filme zu gucken und gut zu finden. Aber der hat mir auch, sowohl der Film als auch Wenders selbst, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und nicht zuletzt deshalb drücke ich ihm die Daumen, aber Ilka Çatak für Das Lehrerzimmer auch. Nach allem, was ich höre, ist das ein Film, der mir gut gefallen muss. Schon deshalb, weil mir immer mehr diese Filme gut gefallen, die wie so Kammerspiele und Theaterstücke sind. Also so Der Gott des Gemetzels beispielsweise ist ja so ein Film, so auf kleinem Raum, wenn mehrere Personen aufeinander kommen und einfach so Ideologien und Philosophien aufeinander prallen. Das sind für mich mittlerweile mit die interessantesten Filme, die für mich immer interessanter werden, wenn man bedenkt, dass die Alternative diese ganzen Marvel-Filme und CGI-Schlachten sind, die ich wirklich Horror finde.
Ja, total. Also ich muss sagen, mich interessieren immer noch am meisten, man kann fast sagen, Geschichtsfilme, Politfilme im weitesten Sinne.
Ja.
Deutsches Haus, was ich jetzt gesehen habe, wo man wieder...
Fand ich auch sehr gut.
Ja, sehr, sehr guter Serie, die bei Disney zu sehen ist, wo man wieder auch mit unserer Vergangenheit einfach so brutal konfrontiert wird und den ganzen Lügen und Biedermeiern, die alle keine Verantwortung übernehmen wollten für das, was Deutschland verbrochen hat.
Ja.
Aber wo wir bei den Oscars sind, gibt es noch ein Doku-Film, dem ich ganz, ganz viel Glück wünsche, und zwar der Film über Mariupol von meinem Kollegen, der ist auch vornominiert.
Ja, stimmt.
Unter anderem und Evgeny Muletka, ein Kollege, mit dem ich auch viel gearbeitet habe in der Ukraine und die damals in der ukrainischen Bevölkerung geblieben sind, als Mariupol umzingelt war und wirklich heldenhaft dort berichtet haben, Fotos gemacht haben, Videos gemacht haben und die Geschichte dieses so unglaublich brutalen Angriffs erzählen. Viele erinnern sich vielleicht daran, als dort das Krankenhaus angegriffen wurde und dieses Bild entstanden ist, auch World Press Foto von einer Frau auf der Liege, wo Russland versucht hat, das als Fake darzustellen. Also dieser Film erzählt alles und man kann nur wünschen, Evgeny und seinen Kollegen, aber auch der Ukraine, dass dieser Film ausgezeichnet wird, um eben auch das Thema nicht vergessen zu lassen.
Verlierer des Tages.
ist Jens Lehmann. Er hat übrigens den eigentlichen Bewerber für diesen Titel, Oliver Pocher, geschlagen. Ich habe also Pocher aus dem Dossier, aus dem Skript dieser Sendung geschmissen, weil ich Jens Lehmann dann doch irgendwie spannender fand. Die Berliner Zeitung schreibt, Ex-Torwart irritiert Richterin. Gericht verurteilt Jens Lehmann in Kettensägenprozess. Alleine was für eine Überschrift, toll. Einer der wohl skurrilsten Prozesse des Jahres ist zu Ende. Jens Lehmann ist am Freitag vom Amtsgericht Starnberg zu einer Geldstrafe im sogenannten Kettensägenprozess verurteilt worden. Der ehemalige Nationaltorwart muss 210 Tagessätze zu je 2.000 Euro, also insgesamt 420.000 Euro, wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs zahlen. Also, da kamen einige Sachen zusammen. Unter anderem soll er im Juli des vergangenen Jahres mit einer Kettensäge den Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt haben. Und zum anderen gab es da noch eine Situation in einem Parkhaus. Da hat er sich an ein anderes Auto drangehängt, ist dann Stoßstange an Stoßstange mit einem vorausfahrenden Auto durch das Parkhaus gefahren, um also unter der Schranke mehr oder weniger durch, um keine Parkgebühr bezahlen zu müssen. Also das ist wirklich also fasziniert, und man folgte dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Die hat Lehmann eine, ich zitiere, hohe kriminelle Energie sowie einen Hang zur Selbstjustiz unterstellt. Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden, das sagte der Staatsanwaltschaft, oder sie landeten vor Gericht. Letzteres ist geschehen. Jens Lehmann, das ist doch auch so ein Fall, oder? Das, wie, ich weiß gar nicht, wie die Bild-Zeitung das jetzt beschrieben hat, also, aber wahrscheinlich Kettensägen-Habber.
Ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, das war einer der wenigen Tage, an denen ich mal im Büro war und in der Konferenz sah und diese Bilder reinkamen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir die tatsächlich exklusiv hatten, und man sah dort tatsächlich Jens Lehmann mit dieser Kettensäge, glaube ich, dass es diese Bilder tatsächlich gab, in Richtung Carport. Und ich konnte es kaum fassen, muss ich sagen, weil ich meine, er ist ja nun wirklich eine Torwartlegende, ja? Also man wundert sich ja, dass er dann als Torwart nicht mehr rote Karten fabriziert hat oder Ausraster fabriziert hat, oder es liegt einfach daran, dass so, naja, kein Action mehr im Leben hat, ne? Also das Fesselnde, aber deswegen muss man vielleicht auch nicht gleich irgendwie auf den Nachbarn, armen Nachbarn in Starnberg, gut, arm wird er nicht sein in Starnberg, aber auf den Nachbarn losgehen. Also da fragt man sich schon, was ist da so ein bisschen schiefgegangen, ne? Also und dann die Geschichte auch, was macht das aus? Also geht's dann Jens Lehmann wirklich ums Geld sparen? Also es ging ja bei dem Parkhaus darum, dass er es nicht bezahlen muss und sozusagen gleichzeitig mit der Schranke durchrasen kann. Also ist das
toll?
Ja, das ist, also ich meine, da fragt man sich, ist der ein Sparfuchs oder ist das so der Thrill? Manche, es gibt ja auch so Kleptomanen, die eigentlich viel Geld haben und das sozusagen aus irgendwie Action sozusagen machen, dass sie in den Laden gehen und irgendwie Sachen mitnehmen lassen. Und Jens Lehmann, ich glaube, der sollte mal zum Psychologen gehen.
Du, wenn es dem zu langweilig ist, dann kann er dich doch einfach auf deinen Reisen begleiten. Er könnte doch auch für dich als Fotograf oder Videograf arbeiten.
Ja, fangen wir als Fahrer an, würde ich sagen.
Also bei ihm ist es ja so, also als er könnte Sparfuchs sein, er hat zumindest vor Gericht, weil da geht es ja immer noch um die Tagessätze und die Strafe und das Strafmaß. Da hat er gesagt, dass er als arbeitsloser Fußballtrainer keine Einkünfte mehr hätte. So, da müssen wir jetzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon Richtung Crowdfunding geht, was wir hier anstreben müssen. Da würde ich jetzt mal sagen, er hat in der Premier League auch den ein oder anderen Euro verdient. Außerdem war er beim stabil größenwahnsinnigen BVB angestellt. Die werden ihm auch schon entsprechend was gezahlt haben. Ich finde es interessant, was mir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, ein ehemaliger Fußballprofi, der sagte, ach, weißt du, der Jens, das ist ein interessanter Typ. Wenn der gespielt hat auf dem Feld, war der total ruhig und super angenehm. Der war privat nur komplett irre. Und in der Regel ist es ja genau umgekehrt. Da sagt man über Fußballer ja meistens, die sind privat total ruhig und gelassen. Und auf dem Feld wird er irre. Und bei Lehmann, da ist es genau umgekehrt, was natürlich sehr unvorteilhaft ist, denn im Leben eines Profifußballers, da ist ja der Anteil auf dem Feld prozentual gesehen ja nun ausgesprochen gering im Vergleich zum Restleben. Also da lieber umgekehrt.
Würdest du sagen, bei Oli Kahn ist es dann genau umgekehrt oder ist der privat auch verrückt?
Ich glaube, der ist privat auf eine andere Art und Weise verrückt. Also die Leute, die ja beruflich mit ihm zu tun hatten, speziell beim FC Bayern, haben natürlich gesagt, dass er eine hohe soziale Kälte vorhanden gewesen sein soll, während
dass er den Trainer
Menschen
am Lift abfangen wollte, um
ja, ja. Ja, komm mal her, hier, zugestellte Kündigung, jetzt verpiss dich. Ist da der absolute Wahnsinn. Wirklich. Naja, bei Lehmann, das ist schon, also ich liebe das ja. Ich meine, mir sind solche Irren ja, also kannst du dir ja vorstellen, ich bin ja total begeistert. Also bitte mehr von der Sorte. Ich fand ja Lehmann auch während seiner Zeit als Fußballprofi schon toll, weil er sich da ja immer so Klopper geleistet hat, ne? Irgendeinem Fan die Brille wegnehmen und damit dann einfach weggehen, einen Schuh von Salihovic nehmen und einfach hinters Tor werfen, hinter die Bande pinkeln. Da war ja eine Menge los. Also langweilig war der nie. Und na, das ist ja eigentlich ganz
sehr
schön.
Sehr dankbar für Bild und alle anderen, würde ich sagen. Ja, also
natürlich.
Ja, brauchen wir mehr, Höchstleister. Wir brauchen mehr Jens Lehmanns, würde ich sagen.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Home Alone is so much better if Kevin McAllister is dead. Das ist ein vielbeachteter Artikel von The Daily Beast. Niki, also liebe Grüße an dieser Stelle, die hat mir den Artikel immer wieder mal geschickt und hat gesagt, lies das, nimm das mit rein. Ich habe es immer verpasst, diese Theorie, dass Kevin allein zu Hause ein Film ist, in dem Kevin einfach gar nicht mehr lebt, sondern ein Geist ist, der die Familie hauntet und heimsucht. Und sie hat gesagt, du musst das mal reinnehmen. Und ich habe es immer verpasst. Jetzt hat's Schmitti, Thomas Schmidt bei Baywatch Berlin auch getan, als alter Cineast und über den Film gesprochen. Und die Theorie ist natürlich wirklich wahnsinnig witzig, wenn man den Film Kevin allein zu Hause, also Home Alone, guckt, unter der Prämisse, dass Kevin gar nicht mehr lebt, also so bei wie bei The Sixth Sense, Bruce Willis, dann ist der Film natürlich ungleich interessanter, weil man sich immer die unter anderem immer die Frage gestellt hat, warum eigentlich sind die ganzen Familienmitglieder, egal ob der Onkel oder der Vater, eigentlich gar nicht so großartig entsetzt, dass Kevin fehlt. Nur die Mutter. Und die Theorie ist, Kevin ist im Grunde genommen so eine Art nerviger Geist, der die Familie McAllister zu Hause immer heimgesucht hat. Und alle waren irgendwie froh, dass er jetzt fehlt. Und auch die Einbrecher
ja
sind ebenfalls böse Geister, die den toten Kevin, also den Geist, heimsuchen wollen, weil man sich natürlich auch die Frage stellt, diese ganzen Attacken von Kevin auf die Einbrecher, die natürlich so cartoonesk daherkommen, die hätten sie natürlich auf keinen Fall überleben können. Es sei denn, sie sind selber Geister. Was hältst du von der Theorie, Paul?
Ich finde die Theorie geil, weil tatsächlich ich Kevin allein zu Hause auch schon so häufig gesehen habe, immer wieder rund um Weihnachten wie alle, dass ich mir diesen Film in den nächsten Tagen nochmal wieder angucken werde, ausschließlich mit dieser Theorie im Kopf. Und ich glaube, dadurch wird der Film wirklich nochmal was ganz Neues. Vielleicht sollte man eine Neuauflage rausbringen und das noch klarer machen. Das macht die Theorie. Ich glaube, das wäre ein Kassenschlager.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Es geht ja auch noch weiter. Es gibt dann ja auch den Nachbarn, diesen alten Nachbarn, der dann unter anderem auch den Bürgersteig salzt. Und es gibt ja so bestimmte Theorien von Glaubensgemeinschaften, dass Salz so einen mystischen Grund hat, dass er damit Geister vertreiben kann oder dass man so einen heiligen Raum schafft und so. Also wenn man auf diesem Grund den Film betrachtet, da gibt es ganz viele kleine Indikatoren, dass man sagt, ja natürlich, warum haben wir es nie verstanden? Warum ist es denn so, dass die Mutter und die Restfamilie irgendwann zurückkehrt nach Hause und anstatt, dass es aussieht, Daily Beast beschreibt es wie das Zuhause ein verwüstetes Zuhause, das aussieht wie ein Jackson Pollock Gemälde, gemalt mit dem Blut der Einbrecher. Stattdessen sieht es alles super ordentlich und aufgeräumt aus. Wie sonst könnte das sein, wenn Kevin nicht ein Geist wäre?
Ich finde, es ist total einleuchtend. Allerdings, ich glaube, es braucht dringend eine Neuauflage. Denn allein, was mich an dem Film so fasziniert, ist auch dieses New York der vergangenen Jahrzehnte. Er ist ja auch dann in New York in dem Trump-Hotel, ne, das einzige, das Trump gehörte. Ja. Und ich finde, wenn man nochmal heute auf New York schaut und sich überlegen würde, wenn da jetzt nochmal Kevin allein zu Hause gedreht werden würde, was passiert da in dem Hotel?
Ja, das stimmt. Oh Gott, was da los wäre. Ne? Und dann trifft er wieder Trump.
Ja.
Hello, you little liberal fuck. I'm gonna own this. Ja, das, also, da müssen wir mal dranbleiben. Der letzte Film nach dem Kevin-Prinzip, den ich gesehen habe, das war Rambo 5. wo er diese mexikanischen Kartellmember dann einfach zu sich da eingeladen hat auf die Finca, kann man nicht sagen. Hacienda ist das richtige Wort in dem Falle. Und der die dann erledigt hat bei sich zu Hause. Das war im Grunde genommen nichts anderes als Kevin, nur für Opas. Also also so Rambo allein zu Hause. Oder wie sagen, manche haben doch auch mal schon mal so ein Bild gemacht, wo sie das Gesicht von Stallone einfach auf den Körper von Macaulay Culkin gebastelt haben. Haben sie es nicht Home Alone, sondern Home Stallone genannt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Guckst du denn Weihnachten immer auch die gleichen Filme oder variierst du da?
Ich komme ja meistens gar nicht dazu, weil ich dann irgendwie so familiär so eingebunden bin. Aber ich habe mit Niki zuletzt haben wir unter anderem die Glücksritter geguckt mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Wir haben auch die Geister, die ich rief, mit Bill Murray geguckt. Welchen Film ich wirklich, also was ich häufig geguckt habe, so als Weihnachtsfilm, in Anführungsstrichen, das war zum einen irgendwie immer The Dark Knight, weiß ich auch nicht warum, das hat sich bei mir irgendwie so, das hat sich so festgesetzt, dass ich den Film immer irgendwie um die Weihnachtszeit geguckt habe. Und was für mich wirklich ein Weihnachtsfilm ist, den ich immer gerne geguckt habe, das ist das Christmas Special von Extras, von Ricky Gervais. Das spielt er zur Weihnachtszeit, wo er, ich weiß nicht, die Serie Extras wisst ihr ja kennen, ja, schätze ja, ich mal. Und das, da gibt es ja das Christmas Special, was wahrscheinlich mittlerweile von 2005 ist oder so, wo er ja so ein B-Star ist oder C-Star, der ja irgendwie super unzufrieden ist mit seinem Dasein als Prominenter und am Ende dann tatsächlich auch wirklich im englischen Big Brother Container landet und da dann so einen 5-minütigen Monolog hält über das Dasein als so Wirkungsprominenter und was es eigentlich bedeutet, da zu landen, weil man nicht das kriegt, was man möchte und man möchte einerseits kredibiler Künstler sein und andererseits möchte man prominent sein und geliebt werden und so. Also ganz, ganz toll. Das ist so mein Weihnachtsprogramm.
Geil, zieh ich mir rein.
Siehst du, das ist ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Fazit.
Unterm Radar.
Debatte über Ende des Ukraine-Kriegs, das heikle Russland-Dinner beim deutschen Botschafter. Darüber berichtet der Spiegel. Es war eine kleine exklusive Runde, die sich vor einigen Wochen in Washington zum Dinner versammelte. Für den Abend des 24. Oktober hatte der neue deutsche Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, die Creme de la Creme der amerikanischen Russland-Experten eingeladen. Bei einem dreigängigen Menü sollte die Runde nicht nur die Lage auf dem Schlachtfeld besprechen, wo es für die ukrainische Armee zunehmend düster aussieht. Es sollte auch um Optionen gehen, wie dieser Krieg endlich beendet werden könnte. Und da war unter anderem auch der Chef des Bundeskanzleramts dabei, also der engste Vertraute von Olaf Scholz. Und was ist dir über dieses Dinner bekannt? Und B, was wäre denn das bestmögliche Szenario, was bei einem solchen Dinner rauskommen könnte, was sich auch in akzeptable Wirklichkeit übersetzen ließe?
Also erstmal finde ich es völlig normal, dass man unterschiedliche Leute zum Dinner trifft, solange sie jetzt nicht aus der russischen Botschaft sind zum Beispiel.
Ja.
Und als ich den Artikel gelesen habe, fand ich durchaus das Argument, dass man verschiedene Seiten hören muss, total richtig. Mhm. Ja, also ich glaube, es bringt ja nichts, wenn wir uns die ganze Zeit in einem Kreis bewegen, wo wir beide wahrscheinlich eine sehr ähnliche Meinung haben, was die Ukraine angeht.
Ja.
Aber man muss ja auch versuchen, sich dem anderen anzunähern oder Expertenmeinungen zu hören. Und ich glaube, diese Aufgabe haben Politiker. Und wenn man das dann nicht mehr kann in einem internen Rahmen, dann wäre das, glaube ich, falsch.
Ja.
So, das dazu erstmal. Also ich finde das jetzt grundsätzlich überhaupt keinen Skandal. Jetzt wurde da ja ein Experte zitiert. Ich habe jetzt den Namen vergessen, ich kannte ihn nicht, aber der sozusagen gesagt hat, offenbar, so sagt es der Spiegel, dass man über Alternativen nachdenken müsse, weil weder die Ukraine noch Russland den Krieg gewinnen könnten und daraufhin soll, so schreibt es der Spiegel, der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, sozusagen euphorisch gewesen sein. Ich kenne Wolfgang Schmidt als Politiker, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich erlebe ihn als jemand, der die Ukraine sehr unterstützt hat, auch in den letzten 2 Jahren massiv.
Ja.
Dass der da jetzt euphorisch wäre zu sagen, ja, jetzt lass uns irgendwie verhandeln. Ja. Und ich glaube, die Deutschen sind da einfach sehr, sehr vorsichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von deutscher Seite wirklich irgendeine Initiative käme, wo die Ukrainer dagegen wären. Denn ich meine, das hat Zelensky schon einmal erlebt. Das war zu Beginn des Krieges. Wir erinnern uns, Frank-Walter Steinmeier, der ausgeladen wurde, über Olaf Scholz, über den geschimpft wurde. So etwas wird Scholz nicht nochmal riskieren wollen. Und auch das, finde ich, muss man erstmal positiv bewerten. Die haben die 8 Milliarden durchgeboxt. Ja, da war keiner von der SPD, der gesagt hat, wir kürzen jetzt hier, ja, oder auch von den anderen Parteien niemand, zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Und davor habe ich erstmal Respekt. Was das andere angeht, wie geht's weiter in der Ukraine? Ich sehe nicht, dass es schnelle Verhandlungen geben wird, denn, und ich komme gerade aus der Ukraine zurück, es ist so, dass in der Bevölkerung das nicht gewollt ist und auch in der Politik es niemanden gibt, der sagt, dass man das machen will. Das kann sich ändern. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Probleme der Ukraine immer größer werden. Ja? Also einerseits, ich habe dann ein Interview geführt mit dem Verteidigungsminister, der mir dann neben diesen Dingen über ukrainische Flüchtlinge, die man jetzt gerne auch an der Front hätte, aber eben auch auf meine Frage gesagt hat, was ist denn das Kriegsziel? Ja, und ich habe ihn immer wieder unterbrochen und habe gesagt, Moment mal, aber an der Front sieht es schlecht aus. Sie haben es nicht geschafft, voranzukommen. Die Gegenoffensive ist gescheitert. Und er blieb dabei, ohne ein Datum zu nennen, aber auf meine Frage hin, was ist das Kriegsziel? Und ich habe dann auch gesagt, nächstes Jahr. Da sprach er weiterhin auch von der Befreiung der Krim. Das heißt, die Ukraine hat sich nicht entfernt von dem Ziel, das man hat. Aber, und das ist das Interessante, Micky, wenn man dann im Hintergrund spricht, muss man vielleicht erklären, also ein Gespräch, was man dann nicht öffentlich zitiert, sondern man unterhält sich, aber man zitiert den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin nicht, da sind dann Politiker und Militärs sehr viel offener. Dann sprechen sie darüber, wie groß die Probleme sind, was Munition angeht, wie groß die Probleme sind, was Rekrutierung angeht.
Das meine ich halt eben auch,
So, und das ist das große Problem, dass Anspruch und Wirklichkeit sehr auseinandergehen. Also einerseits das, was offiziell gesagt wird, deckt sich nicht mit dem, was inoffiziell gesagt wird. Und die nächsten Monate, das nächste Jahr wird da, glaube ich, sehr, sehr entscheidend sein. Also momentan ist Russland, wird die Ukraine jetzt zwar nicht überrennen, ja, aber sie produzieren immer mehr. Sie haben ihren Wehretat nochmal hochgestockt, nochmal um 70%. Sie produzieren schneller. Putin ist es weiterhin völlig egal, ob Zehntausende, jetzt zuletzt zum Beispiel in Avdiivka, eine kleine Stadt im Donbass, wo schon über 13.000 russische Soldaten gestorben sein sollen, unzählige weitere verletzt. Also für völlige strategisch unwichtige Dörfer und Städte werden dort Soldaten verheizt und das zeigt ja, dass er mit seiner Strategie durchkommt.
Fun Fact des Tages.
Prost, Prinz. Das ist Williams Saufspitzname. Das ist natürlich eine Schlagzeile, wie sie nur von der Bild kommen kann. Und so ist es natürlich auch der Ex-Profi-Rugby-Spieler Mike Tindall, der, also ich zitiere die Bild, plaudert gerne aus dem royalen Nähkästchen. Jetzt verrät er den Saufspitznamen von Prinz William. Ups. Ja, das ist ja der, also Mike Tindall, das ist der Mann von Sarah Tindall, das ist eine Cousine von Prinz William und die waren in einem Podcast und da ging es auch um die Spitznamen der Mitglieder der Royal Family und Mike Tindall, der nannte dann den Spitznamen von dem Prinzen von Wales und Prinz William, der ist bei ihm nur als One Pint Willy bekannt, weil er nicht der beste Trinker sei. Und da muss ich sagen, also One Pint, also wirklich nur so bestenfalls ein Pint, also so ein halber Liter Bier und dann war es das schon und er scheint also nicht so gut anzukommen in diesen Kreisen.
Darüber kann Prinz Harry nur lachen, würde ich sagen.
Ja, das ist wirklich, ja. Das würde ich allerdings auch sagen, ja. Also One Pint Willy finde ich natürlich fantastisch. Ne?
Ja, also ich glaube, da, wenn er denn mal König werden sollte, dann muss er sich natürlich nach oben entwickeln. Das gehört natürlich in Großbritannien schon irgendwie dazu. Ne? Da kann man nicht einfach nach einem Bier aufhören.
Nein.
Und nach einem Pint.
Ja, nach einem, genau. Und also es entwickelt sich sogar tendenziell sogar immer noch rückläufig, weil Prinz William immer häufiger einfach auch nur mit einem Glas Wasser gesichtet wurde. Das geht natürlich so überhaupt nicht. Übrigens, also gleich jetzt in der Kategorie Lob und Tadel. Großes Lob an die Bild-Zeitung an dieser Stelle. Unter anderem für eine Schlagzeile, die da hieß, als man sich mit dem lichter werdenden Haar von Prinz Harry beschäftigt hatte, das relativ genau zitiert, es hieß, Harry kriegt Williams Birne. Das fand ich toll. Das hat mir extrem gut gefallen. Das ist die Bild-Zeitung, wie ich sie wirklich schätze. Das ist Boulevard, ganz nach meinem Geschmack. Also so wirklich herrlich doof. Also so im besten Sinne, wo ich denke, ja, danke, Sie können es noch. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, mein lieber Paul, das ist das, was in den letzten Wochen ich verstärkt bemerke, wie Kommentare zum Beispiel, dass die Ampelregierung Marion Horn Angst macht, mal abgesehen von Habecks Heizhammer. Das klingt, also das ist für mich so ein bisschen der Sound, von dem ich eigentlich dachte, dass die Bild-Zeitung ihn abgelegt hätte. Und jetzt habe ich, das ist natürlich eine reine Mutmaßung von mir, manchmal das Gefühl, dass Döpfner wieder häufiger anruft und sagt, pass mal auf, mir, dem Regierungschef, dem Heimlichen von Deutschland, ist gerade was eingefallen. Schreib das mal. Ach, so Neuwahlen Quatsch. Jetzt.
Ne? So ja? Ein Quatsch. So ein Quatsch.
Aber musst du ja jetzt sagen. Nein, musst du jetzt sagen, wenn nein, ich hier nein, schon wild rumspekuliere.
Nein, aber also ich meine, was die Regierung angeht, schau dir doch die aktuellen Zahlen an. Also wenn 70% der Leute sagen, dass sie für Neuwahlen sind, ja, dann ist das ja jetzt nicht eine völlig...
Wenn ja mal mehr. Jetzt sind schon 70.
Nicht 70%. 70% sind unzufrieden mit der Regierung. Ja. Und eine Menge, ich weiß nicht, wie viele für Neuwahlen sind. Ich habe ja gehört, du hast im CDU-Podcast von Herrn Linnemann die Regierung ja auch hart kritisiert. Das grenzte ja schon fast an eine Neuwahlforderung, fand ich.
Was ja, du da ich habe sie, hast. Also ich habe, aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich keine Neuwahlen will. Aber ja, klar, Kritik ist ja wichtig. Aber bitte, Angst, wenn du sagst, die Regierung macht mir Angst, ist das ein Sound, den wir jetzt brauchen gerade? Dass man, also weißt du, das, ne, wir reden ja viel über Semantik und die Art, welche Begrifflichkeit man verwendet. Aber also ist ja ein Unterschied, ob ich sage, diese Regierung handelt teilweise wirklich chaotisch und dilettantisch. Oder man sagt, die macht mir Angst. Und ich habe das Gefühl, also die Begrifflichkeiten wie Angst, die brauchen wir wirklich so derzeit gar nicht. Vor allem nicht im Zusammenhang mit einer deutschen Regierung.
Ja, das ist sicherlich Geschmackssache, was die einzelne Formulierung dort in dem Kommentar angeht. Aber ich finde schon, dass man die Regierung hart kritisieren sollte und auch darf. Jetzt, was die Neuwahlforderung angeht. Ich persönlich bin gegen Neuwahlen, weil ich einfach finde, die Regierung ist für 4 Jahre gewählt. Ja, oder die Leute haben für 4 Jahre einen Bundestag gewählt und die sollen sich jetzt verdammt nochmal zusammenreißen und endlich es auch schaffen, in der Kommunikation die Dinge so darzustellen, dass man sie versteht, dass nicht in der nächsten Woche wieder alles anders ist und in der übernächsten wieder anders und dass sich Habeck und Lindner streiten. Ja. Die Frage ist nur, und da verstehe ich dann den Punkt von Marion und ich finde, diese Meinung kann man haben, ob dieser Punkt überschritten ist. Also gibt es sozusagen überhaupt noch die Möglichkeit für die Regierung auf einen Pfad zurückzukommen, wo sie auch wieder an Anerkennung bei den Bürgern gewinnt? Ja, und jetzt klar. Kannst du sagen, die böse Bild-Zeitung und das Wort Angst und ja, also geschenkt, okay, verstehe ich die Kritik, aber das ist ja längst nicht mehr nur Bild. Ich meine, schau dir an, was der Spiegel macht, was andere große Medien machen. Ich glaube, wenn sie jetzt nicht im Januar, Februar es schaffen, da unfallfrei und mehr als unfallfrei durchzukommen, nämlich tatsächlich aufhören zu streiten und auf Themen zu setzen, die uns dann Hoffnung machen, um mal ein positives Wort zu benutzen, dann wird es wirklich schwierig und sehr eng, glaube ich, für die Regierung.
Ja, da würde ich sogar zustimmen. Ich teile ja auch die Kritik an der Regierung. Also ich finde, vieles läuft da extrem schlecht, vor allen Dingen kommunikativ. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass also vor allen Dingen Mitte des Jahres die Person Robert Habeck in Quantität und Qualität von der Bild-Zeitung in einem überbordenden Maße aufs Korn genommen worden ist? Weil es war schon für mich augenscheinlich und auffällig, also dass es extrem viel um Habeck und Habecks Heizhammer ging.
Ja, es war sehr viel, gebe ich dir recht. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu viel, möglicherweise. Auf der anderen Seite war es nun mal ein Thema, was die Menschen wahnsinnig beschäftigt hat. Ja, also dieses Thema.
Aber vielleicht auch noch angefeuert durch die Bild-Zeitung mehr, als es richtig gewesen wäre?
Na, das weiß ich nicht.
Natürlich.
Also ich glaube, dass das Thema grundsätzlich so ein Riesenthema war und ist für die Menschen, wie sie was umstellen sollen, müssen in ihrem Haus, was ihre Häuser in der Modernisierung, in der Frage, was kostet das? Und da, finde ich, hat sich Habeck das meiste oder eigentlich fast alles selbst zuzuschreiben, auch teilweise durch seine Kommunikation. Wir erinnern uns, wie er dort in den Tagesthemen gesprochen hat oder bei Markus Lanz oder wie er jetzt auch wieder irgendwie sich lustig gemacht hat über Olaf Scholz. Ja, also er kann sich nicht erinnern. Also ich finde das erstaunlich.
Das fand ich sogar ganz witzig, muss ich
ja
sagen.
Ja, aber vor dem Hintergrund einer geschlossenen Regierung, was auch immer, fand ich es auch verwunderlich. Mhm. Es ist einfach so, dass es ein riesengroßes Thema ist. Und natürlich ist es boulevardesk zugespitzt bei einer Boulevardzeitung. Aber Robert Habeck, finde ich, sollte sich dem viel offensiver stellen.
Aber kann man sich, ganz kurze Zwischenfrage, kann man sich dieser Wucht, die entsteht, wenn aus einem unfertigen Gesetzesentwurf auf eine Art und Weise zitiert wird, dass die Leute natürlich noch irrer werden in der Verunsicherung,
aber warum,
als
aber
sie
warum
so noch schon sind?
Aber der, also was, also erstmal unfertig, also Gesetzesentwürfe sind gewisserweise immer unfertig, ja, bis zu dem Zeitpunkt, bis sie verabschiedet werden. Das heißt, das würde ja bedeuten, Journalisten dürften erst ab Abstimmung Bundestag über die Inhalte berichten, ja. Und ich glaube schon, dass die Berichterstattung dann auch dazu geführt hat, dass bestimmte Dinge verändert wurden. Und sagen wir mal so, ich weiß nicht, woher dieser Entwurf kam, weiß ich tatsächlich nicht, habe darüber ja nicht geschrieben.
Aber es gibt so eine Mutmaßung.
Ja, ich glaube, die ist zu einfach, glaube ich. Aber es ist eben so, dass es natürlich in dieser Dreierkonstellation ja sicherlich unterschiedliche Interessen gibt. Ja, auch die Frage der sozialen Abfederung, der Frage, wo wird was investiert. So, und das greift dann natürlich ein Medium auf in dem Moment.
Mhm. Ja, geht halt immer nur darum, inwieweit das, was da aufgegriffen wird, dann manchmal, ich würde sogar sagen, mitunter etwas sinnentstellend aufgebläht wird, weil man natürlich immer einzelne Fälle sich zusammenbasteln kann, was dann so eine Wärmepumpe im Einzelfall kostet, der dann mitunter exemplarisch stehen soll für alle Leute, dass dann plötzlich jeder Bürger sagt, was, 80.000 Euro auch für mein kleines Häuschen? Da würde ich mir wünschen, auch für die Zukunft, dass man vielleicht in solchen Fällen ein bisschen, ausbalanciert oder ein bisschen weniger boulevardesk über diesen Fall berichten würde. Aber möglicherweise ist das bei einer Boulevardzeitung auch einfach nicht möglich. Oder man möchte es nicht. Weil klar, über Emotionen lässt sich natürlich auch deutlich mehr Absatz veranstalten, als wenn man versucht, das sehr sachlich und zurückgenommen zu berichten.
Also ich glaube, Absatz ist bei diesen Themen nicht das Thema. Also da sind dann
meinst
eher,
du nicht? Bei einem Boulevardblatt, dass auf die Emotionen die mögliche verzichtet wird?
Aber ich glaube, also wenn ich mir die Zahlen anschaue, klar ist Politik wichtig, aber da sind andere Themen wie Sport und Unterhaltung dann doch noch ein Stück wichtiger.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Liebesspiel, gefährliche Weihnachten, deutlich höheres Risiko für Penisbruch, das berichtet der Standard. Freudige Euphorie und die Intimität der Jahreszeit dürften für den Anstieg verantwortlich sein, vermuten Forschende. Sie warnen vor allzu akrobatischen Stellungen. Herzlichen Glückwunsch. Also, es gibt ja schon seit einiger Zeit Studien, die belegen, dass rund um die Weihnachtszeit stärker kopuliert wird als sonst im Laufe eines Jahres. Dafür gibt es natürlich genügend Gründe. Man hat Zeit, man hat die Ruhe. Vielleicht ist man einfach auch mal wieder zusammen. Ne? Manchmal, allein daran mangelt es ja. Und es kommt offensichtlich zu dieser Jahreszeit zu einer signifikanten Häufung von Penisbrüchen. Also Rupturen, Stauchungstraumata am irrigierten Glied, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Und es ist natürlich auch ein Thema, das auch die Bild-Zeitung aufgegriffen hat. Völlig klar, man muss ja schon aufpassen, wenn es dem Penis irgendwie, also wenn man sich da was dran tut, dann war immerhin nicht Jens Lehmann mit der Kettensäge dran. Das muss man ja vielleicht, der einem am Balken rumgesägt hat, das muss man an der Stelle schon mal positiv betrachten. Paul, ich frage dich direkt, inwieweit bist du auch davon betroffen?
Ich war noch nie betroffen und werde hoffentlich auch nie betroffen sein. Und ich stelle es mir wahnsinnig schmerzhaft vor. Also, und auch irgendwie die Weihnachtstage dann in der Klinik zu verbringen. Oder muss man dann in die Klinik? Also du scheinst dich ja mit dem Thema mehr auseinandergesetzt zu haben.
Ja sicher, das interessiert mich ja auch. Also du musst auf jeden Fall, wenn es dir passiert, es kommt ja sofort, es ist ja kein Bruch in dem Sinne, ja. Also Dieter Bohlen hat sich ja auch nicht den Penis gebrochen, sondern es ist ein Stauchungstrauma. Und es bilden sich starke Blutergüsse Und ich zitiere einen Mediziner, einen Urologen, der sagt, der Penis sieht dann oft wie eine Aubergine aus. Also im Grunde genommen wird das Glied zum Emoji an dieser Stelle. Also da, also quasi das Emoji, das ja ein Penis als Code also darstellen soll, die Aubergine, die gerne verwendet wird für sexuell explizite Inhalte in WhatsApp-Konversationen. Endlich sieht der Penis dann wirklich wie eine Aubergine aus. Nur will man das? Das ist die Frage. Und also, es gibt seit dem Jahr 2005 43% mehr Penisfrakturen. Ist das nicht Wahnsinn?
Aber warum seit dann oder fängt dann die Zählung erst an? Oder ist da irgendwas passiert? Gab es da irgendwie ein Weltereignis, was dazu geführt hat?
Ich weiß auch nicht genau, ne? Aber es ist wirklich, also es ist eine signifikante Steigerung. Und man muss dann auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Also es ist wohl so, dass bei größeren Schädigungen, wenn es dann also richtig heftig ist, dann muss man auf jeden Fall in die Klinik.
Ich wüsste gar nicht, ob ich dann hier eine finden würde in Ostfriesland, die sich mir sowas auskennt.
Das ist echt eine gute Frage. Wo geht man
vielleicht
damit?
Vielleicht musst du auch aufpassen, wo du jetzt hinfährst. Da im Ruhrgebiet gibt es wahrscheinlich auch weniger gute Kliniken als in Berlin, in Hamburg.
Ja, das ist wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Also hier in Hamburg, da irgendwie, da hast du wahrscheinlich sofort irgendwie Profis, die dir helfen. Aber ja, ich weiß auch nicht, aber es ist wohl so bei kleineren Verletzungen, ich weiß aber auch nicht genau, also wo da der Unterschied ist. Da wiederum, kriegt man vielleicht so ein abschwellendes Medikament und man muss aufpassen, dass es nicht zu einer Erektion kommt oder so. Also da kann es natürlich sein, dass man sich dann vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, die Weihnachtsansprache von Olaf Scholz anguckt, um größere Erregungen zu vermeiden. Ich habe keine Ahnung, was dazu. Also, naja.
Auch eine spannende Frage, was er sagen wird.
Ja.
Ne?
Ja,
Wahnsinn.
Oh Gott, ey, es gibt wirklich nichts, wovor ich so panische Angst habe, wie vor der Weihnachtsansprache von Olaf Scholz.
Vielleicht überrascht uns alle jetzt endlich mal.
Ja, das ist der einzige Weihnachtsmann, der nicht mit dem Sack, sondern mit dem Aktenkoffer da ankommt, mit der Aktentasche. Du, das wäre natürlich der Hammer, ne? Wenn er irgendwie einfach die Leute überraschen würde, so, yippie-ja-jo, ihr Arschgeigen, ich habe eine Weihnachtsansprache für euch, ihr Ficker, da werdet ihr euch aber noch die Finger nachlecken. Einfach eine völlig andere Ansprache, weil irgendwie Hebestreit,
Beliebtheitswerte 30% hoch. Ne?
Zack, geht komplett durch die Decke, sagt irgendwie, was weiß ich, ey, ich will Immo, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel und so ein Kanapé
oder Wildberry Lily. Bierpreise runter oder irgendwas,
weißt du,
irgendwas Populistisches. Ja. Muss irgendwie die Preise runter und die Deutschen müssen denken, der Olaf hat es verstanden.
Schnitzel Flatrate.
Genau.
Schnitzel Flatrate für alle, sowas halt, ne? Und irgendwie, keine Ahnung, Tatort. Der Tatort ist jetzt ab so, ich verfüge als Bundeskanzler, wir geben Gas und der Tatort wird eine Viertelstunde länger. So, weil solche Sachen,
das
wo die
Deutschen
auf jeden
Fall
sagen.
Das ist aber nicht fair gegenüber Karin Mioska, wenn dann der Tatort eine Viertelstunde länger
stimmt,
wird.
Du
jetzt,
recht,
wo sie
das stimmt,
gerade Talkerin wird.
Da hast du recht, da hast du recht. Eine höhere, Bares für Rares in einer noch höheren Taktung. Sowas halt, dass die Deutschen durchdrehen und sagen, das ist mein Kanzler. Wir warten mal, jetzt kommen wir mal zu unserem Kanzler, Paul.
Gucken mal, wer da spricht.
Im Podcast von Paul Ronsheimer, Franz Josef Wagner verrät sein Kolumnengeheimnis. Das ist klar, ich zitiere da die Bild. Franz Josef Wagner in seiner Wohnung im Gespräch mit Bild-Vize Paul Ronsheimer. Wie, Paul, du arbeitest bei der Bild? Warum hast du mir da nie einen Ton gesagt? Ne? Das gesamte Gespräch ist ab sofort im Podcast Ronsheimer zu hören. Also zunächst einmal erstmal Kompliment, lieber Paul, dass dieser Podcast Ronsheimer so erfolgreich ist. Das freut mich wirklich sehr, weil es ja auch bedeutet, dass jemand mit seiner journalistischen Arbeit, die ihm nicht nur körperlich, sondern auch emotional alles abverlangt, dass etwas so erfolgreich ist, das finde ich für den Journalismus zunächst einmal wirklich ein gutes Zeichen.
Danke.
Und das finde ich aufrichtig toll und da seid ihr wirklich von Herzen zu gratuliert. Und noch mehr natürlich, dass du zum Ende des Jahres unter anderem ja auch Fans wie mir Franz Josef Wagner unter den Baum gelegt hast. Ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, ich habe die Folge noch nicht gehört und zwar aus dem einfachen Grund.
Was?
Weil ich lege mir sowas zurück. Ah. Weißt du, die letzten Tage waren so hektisch, da will ich nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel das hören, sondern ich will das ganz in Ruhe machen, wenn ich irgendwie mit der Bahn fahre oder irgendwie, weißt du, ich habe keinen Bock, das so wegzubingen.
Da hast du recht.
Da ärgere ich mich.
Da hast du recht. Nein,
wirklich, ohne Scheiß, da ärgere ich mich.
Es war wirklich so ein Abend, also ich kam da rein und schön direkt der Wein und ich habe auch erstmal wieder geraucht damit Franz Josef, weil ich dachte, ich muss jetzt seine,
weißt du, völlig klar.
Nach Jahren, klar. Also wirklich, ich dachte, ich kann ja. jetzt nicht wirklich? Rauchen. Ja, wirklich. Ich dachte so, also dann 2-3 Gläser getrunken und dann wieder und der hat so eine relativ große Wohnung in Charlottenburg. Man geht eine gewisse Weile. 240
Quadratmeter. Ja, ich habe ja das Zeitinterview ja auch schon gelesen. Ne?
Ja, ja. Man geht von dem Schreibtisch zum Kühlschrank, das ist doch schon eine Strecke, aber es zog sich und ich muss tatsächlich sagen, wir wurden am Ende tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, also ich war so ein bisschen angeheitert auch. Mhm. Ich merke das daran, dass mir Leute jetzt so Zitate schicken, an ja. die ich mich teilweise nicht mehr so ganz erinnern konnte. Also offenbar haben wir am Ende beschlossen, dass wir gemeinsam in die Ukraine reisen im Frühjahr. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Nein, es war ein Wahnsinnsgespräch, weil ich muss eins sagen, und ich wusste es ja schon, weil ich ein bisschen länger kenne, es gibt, finde ich, also ich kenne zumindest niemanden in Deutschland, der so viel Geschichte, Politik, Popkultur, Sport so aus nächster Nähe erlebt hat. Aber in einem Moment auch, ja, ich meine, wie wäre es heute, wenn du Weltstar bist, ja, dann bist du in Social Media und du bist abgeschirmt und du hast irgendwie 1000 Manager und so. Und damals war es halt so, da kam der 17-jährige Boris, der hatte dann da den einen Manager, aber Franz Josef lief dann mit dem halt wochenlang durch die Gegend von Monaco Wahnsinn. Nach Leim und zurück und hier.
Ja.
Und am tollsten fand ich, wie er berichtet hat, wie dann Boris ihm Ehetipps gegeben hat als 17-Jähriger. Also eines meiner Highlights in dem Gespräch. Oder auch die Geschichte von Tom Cruise, wo er auf 100 Millionen verklagt wird und dann am Ende das Flugzeug des Burda Verlags abstürzt und deswegen Franz Josef doch nicht 100 Millionen zahlen muss, weil Tom Cruise ein Flieger ist, ein Pilot war oder ist und gesagt hat, er hat so viel Mitleid, dass er die Klage zurückzieht. Also
Wahnsinn,
ist so
ne?
viel irres Zeug drin und ich muss sagen, ich war so, natürlich ist das alles nicht so, wie würde man sagen, PC, also nee, redet halt, richtig. Wie er redet, ja. Also, so, aber ich fand es auch so angenehm, ich habe hinterher mit jemandem drüber geredet, hätte ich eigentlich mal sagen müssen, irgendwie, so sagt man das aber nicht mehr oder so, weil ist ja heute so.
So als Korrektiv, ne?
Ja, aber es fand ich irgendwie unangemessen, aber vielleicht finden
das
andere
das. Das weiß er doch auch, ne?
Ja.
Das weiß er ja.
Ja, er macht sich da ja auch einen Spaß draus und das Lustige war, ich hatte die Idee, oder mein Kollege, er hatte die Idee, aber ich war nochmal irgendwie fasziniert davon, weil er auch eine Kolumne über mich geschrieben hatte und mich meine Mutter anrief und sagte, da ging es darum, dass er mich irgendwie als Junggeselle bezeichnete. Ich glaube, das ist das Codewort aus den 70ern für schwul, aber das wollte er nicht zugeben. Und
lustig.
Ja, und das so sinngemäß, ja, ne, das ist ja Kriegsreporter und da muss man sich dann ja nicht so viel Sorgen machen, weil er keine Familie hat. Und das hat meine Mutter so aufgeregt, da habe ich mit ihm drüber gesprochen. Ach, und dann sagte er, ja, das ist interessant, weil meine Tochter hat genau das Wort auch so kritisiert. Also der kriegt auch schon Zunder aus der eigenen Familie.
Ja, stimmt. Ach, das ist wirklich witzig, ne?
Ja.
Was ich interessant fand, diese Kolumne, liebe Kriegsreporter, ne?
Ja.
Und dann schrieb er ja unter, wie wird man Kriegsreporter? Kriegsreporter wird man, wie man Maler oder Musiker wird. Man ist es oder nicht. Kriegsreporter sind Wahrheitssucher. Was für eine wunderbare Leidenschaft. Wobei ich aber auch dachte, also es ist natürlich ein absolut honoriger Beruf und ein toller Beruf, aber wunderbare Leidenschaft klingt natürlich irgendwie auch wie, als würde man auf so einer Blumenwiese sitzen und irgendwie ja, wie Ganymed in den Himmel starren
nein,
oder so.
Und denkt, naja. Es ist ja auch in dem Sinne, also ich bin Reporter oder ich bin Journalist und Reporter geworden, habe vorher 1000 andere Sachen gemacht und mache jetzt ja auch noch Interviews mit Leuten, die nicht im Krieg stattfinden. Deswegen, man ist ja nicht irgendwie, man kommt ja nicht auf die Welt und sagt jetzt, man will irgendwie Kriegsreporter werden, zumindest war es bei mir nicht so.
Vor allem nicht in Aurich, ne?
Nein, vor allem nicht in Aurich. Hier berichtet man erstmal über das Boseln und dann über, was so hier halt stattfindet. Aber er ist einfach wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Also
total,
und ich hoffe auch, und er schreibt gerade an seinem neuen Buch und ich hoffe,
super,
dass das rauskommt bald. Also ich meine, vor allem, wenn man ihm zuhört in dem Podcast, wie der formulieren kann, ja, und was die Leute ja auch noch erzählen können. Heute schrieb mir einer, wie toll es gewesen sei, weil er sich an seine Zeit bei Bunte erinnert hat, aber der Franz Josef fand ihn immer scheiße, weil er um 2 Uhr nachts nicht wie er irgendwie Wodka getrunken hat, sondern Cola. Und dann hat Franz Josef ihm die Zeilen durch die Gegend geworfen, die wieder anders machen musste. Aber man muss auch eins sagen, wenn man mit den Leuten redet, die mit ihm gearbeitet haben, natürlich war er irre und hat viel rumgeschrien und so, aber er war auch ein genialer Zeilenmacher.
Das ist er ja bis heute.
Und bis heute, also ja, genau. Aber ich meine, als Chefredakteur damals.
Ja, ja.
Und jetzt immer noch.
Genau, also ich finde, selten haben Genie und Wahnsinn so dicht beieinander gelegen, weil natürlich einiges wirklich komplett irre ist, wo man denkt, was zur gottverdammten Hölle? Und dann sind manchmal da Sätze dabei, wenn man mal so ein bisschen so diese, wie soll ich sagen, die Bubble-konforme Verachtungsbrille ablegt, dann sind das ja zweifelsohne mitunter wirklich grenzgeniale Sentenzen, nach denen er ja auch, wie er ja immer wieder sagt, ja auch jagt nach dem perfekten Satz. Aber er hat schon wirklich das Talent, Situationen in wenigen Sätzen sehr, sehr gut und präzise zu beschreiben, selbst wenn sie teilweise an Menschenverachtung grenzen, wie diese dann doch sehr berühmt gewordene Germanwings-Kolumne.
Ja.
Also der Comedy schreibt man ja mal zu, Tragödie plus Zeit, aber das gilt natürlich in gewisser Hinsicht für das pointierte Beschreiben einer Situation ja auch. Und diese Kolumne damals wurde ihm ja deswegen auch um die Ohren gehauen, weil sie so gnadenlos die Situation beschrieben hat, ohne jegliches, also ohne jeden Anflug von Empathie und Mitgefühl. Also erwartet wurde quasi zu schreiben, wie schrecklich das alles ist und wie traurig man sei. Und er hat versucht, die Situation zu beschreiben, wie es an Bord kurz vorher war. So, die Stewardess bringt Nüsschen und so. Das war natürlich, also es kam einem sehr, sehr unpassend vor. Ja. Und man dachte, das ist nur wirklich das Letzte, was man darüber lesen will. Die Wahrheit ist aber natürlich, das war in der Grausamkeit, wie diese Banalität beschrieben wurde, also Stewardessen die Nüsschen bringen im Vergleich zu dem Unvorstellbaren, was da geschehen ist, das hatte schon auch irgendwie was. Weil das ist ja, wie man sonst sagt, die Banalität des Bösen. In dem Fall ist es ja auch irgendwie so ein bisschen die Banalität in der Grausamkeit, die da absolut geschehen ist.
Absolut.
Also selbst das konnte ich irgendwie noch verstehen. Aber wer könnte Wagner auch besser verstehen als ich? Eins muss ich allerdings kritisieren, Paul.
Die Stimme,
ich bin mir
ne?
gar nicht sicher.
Ja,
ja ich muss also, ich kriege, meinst, wie du dir vorstellen
musst du
kannst.
Musst du jetzt nachimitieren vielleicht? Also wenn du dann
na, ich
jetzt,
kriege, ich,
oder traust
also,
du Paul, dich nicht ich, zu hören wahrscheinlich? Ne?
Paul, du weißt, Stichwort Lügenpresse, der Journalismus. Auch ihr bei der Bild teilweise steht im Verdacht, Dinge zu berichten, die so gar nicht stimmen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, und da schließe ich mich den vielen Lesern, Leserinnen an, die behaupten, das wäre gar nicht der Echte gewesen, der bei dir war, weil er ja gar nicht klingt wie Franz Josef Wagner. Ich möchte mich diesen Menschen anschließen.
Ich glaube, das,
also
ist, auch die ein, das ist die einzige Chance für dich, weil ansonsten musst du dich jetzt Weihnachten hinsetzen und wirklich den neuen Franz Josef Wagner Imitationssong lernen, während du sozusagen seinen Worten in meinem Podcast lauscht.
Er hat ja so ein schweres Idiom, wenn er Burta sagt. Wenn er Burta sagt, Burta, Boris.
Du sagst einfach, er war erkältet bei mir, oder?
Ja,
so.
Genau, stimmt.
Normalerweise
genau.
Klingt er wie bei dir in der Kolumne.
Woanders ist es auch beschissen.
Es geht, also ich will jetzt hier nicht die eigenen Texte preisen, deswegen will ich das nur als Thema noch anreißen. Ich habe für die Süddeutsche Zeitung nochmal was über Heiligabend schreiben dürfen. Und worauf ich wirklich stolz bin, das ist tatsächlich einfach nur, dass ich es ins Feuilleton der Süddeutschen Zeitung geschafft habe. Und zwar mit der Titelzeile eines Textes im Feuilleton. Und die Titelzeile in diesem Text lautet: Oink, oink in Castrop. Und das ist doch nur wirklich das Allerbeste überhaupt. Und es geht natürlich über die Heimkehr nach Castrop-Rauxel, nach Henrichenburg in mein Heimatdorf. Und unter anderem geht es um meinen verstorbenen Onkel Franz, einen der fünf Brüder meines Vaters, der uns Kinder damals tatsächlich immer, er näherte sich uns Kindern immer mit den Worten: Fürzchen! Also Fürzchen, das waren wir kleinen Kinder. Und dann machte er mit seiner Pranke, er sah so ein bisschen aus, so irgendwo zwischen britischer Bulldogge und Martin Bangelmann. Und dann streifte er mit der Hand über unser Haar, machte immer so: Fürzchen! 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 So, und hatte so Spaß an uns Kindern, weil wir natürlich dann auch absolut erschrocken waren über seine Präsenz. Aber dass das dann am Ende dazu führt, dass dieser Text mit Oink Oink in Castrop-Rauxel überschrieben ist, da muss ich sagen, jetzt kann ich mich nur wirklich zum Sterben zurückziehen. Dann, du bist schon in der Heimat.
Ja.
Ich fahre am Sonntag hin, also Heiligabend. Was bedeutet das für dich?
Es gibt, finde ich, tatsächlich nichts Schöneres, als Weihnachten nach Hause zu kommen und irgendwie einerseits natürlich die Eltern zu treffen. Bei mir kommen auch alle Geschwister. Ich habe 3 Geschwister.
Ja.
Meine ganzen Nichten und Neffen kommen. Und es ist dann so eine Tradition. Man geht, mein Vater ist Leiter eines Posaunenchors in dem Dorf. Und wir gehen dann immer Mitternacht in die Kirche und lauschen, wo ich früher selbst Kirchenorganist war. Mhm. Wo ich mir
das auch
Geld
noch
dazu
Kirchenorganist?
Ja,
das ist
ja
Hammer.
War ich als Jugendlicher.
Guck mal.
Ja, ja.
Ja.
Es war immer nicht ganz leicht, weil man auch als Jugendlicher ja schon gerne in die Diskotheken gegangen ist und die Kirchen nun sehr früh immer stattgefunden hat. Aber
so,
ich habe es immer pünktlich geschafft. Ich habe es immer pünktlich geschafft. Was Tolles ist, finde ich, es ist so, aber das Gefühl kennt ja jeder, das ist was anderes eben in diesen kleineren Städten, wenn man sich dann durch die Innenstadt schleicht und denkt, Mensch, war das nicht der Physiklehrer aus Klasse 9b und dann nochmal ums Eck geht und in seine alte Bar geht und die alten Kellner teilweise wieder trifft und man dieses Heimatgefühl, ich muss sagen, ich habe dieses Heimatgefühl nur bei mir in Ostfriesland, das ist in Berlin nie aufgekommen, aber vielleicht bin ich einfach auch zu viel dann durch die Welt gereist, aber Heimat ist, finde ich, immer da, wo man geboren wurde. Und das Tolle ist doch auch, die ganzen alten Freunde wieder zu treffen. Und was ich immer merke, dass wir, egal wie alt wir werden, wir benehmen uns immer wieder genauso wie mit 14 und mit 15.
Witzig, ne?
Ja, ist großartig.
Ja, ja, bestätigt ja meine Theorie, dass wir, speziell Männer, irgendwie nie wirklich vom Schulhof runterkommen. Und das, was du gerade beschreibst, bestätigt ja diese Theorie
überhaupt
in gewisser
nicht,
Hinsicht.
Überhaupt nicht. Bei uns gibt's dann so, wie heißt das jetzt? Es gibt das Tiffany's zum Beispiel. So heißt das in Ostfriesland.
Ja.
Aber ich finde, ja, und dann Weihnachten, es geht dann nur auch schnell vorüber, ne? Man fährt hierher und dann geht's auch immer, ist auch immer ganz schnell wieder vorbei. Deswegen, man muss es echt genießen.
Total. Wo geht's für dich als nächstes hin, wenn du aus der Heimat wieder raus bist?
Ich werde tatsächlich ein bisschen in Urlaub fahren.
Ah, sehr gut.
Und dann werde ich ab Mitte Januar irgendwann wieder in der Ukraine sein. Denn ich glaube, wir sind da vor sehr, sehr entscheidenden Wochen und Monaten.
Paul, dann wünsche ich dir zunächst einmal frohe Feiertage, einen denkbar guten Rutsch und einen schönen Urlaub. Also den hast du dir nun wirklich mehr als verdient. Und ich bin gespannt, wann du dich das nächste Mal bei uns meldest, um uns mit Informationen aus den Krisenregionen dieser Welt zu versorgen. Aber für den Moment freue ich mich sehr, dass du mit uns die letzte Folge dieses Jahres
bestritten
hast.
Große Ehre, weil ich bin ja einfach ein wahnsinniger Fan deines Podcasts, wie du weißt, und eures Podcasts und Niki und du und jetzt auch Markus und Jasmin. Ich finde, was ihr aufgebaut habt, ist wirklich fantastisch und könnt ihr stolz drauf sein. Und vielen, vielen Dank für deine krass intensive Arbeit auch wieder im letzten Jahr, Niki.
Wir bleiben einander freundschaftlich verbunden, Paul.
Unbedingt.
Mach's gut.
Mach's gut,
Dank
mein
dir.
Lieber. Ciao, ciao.
Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.